Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Oliver Schmerold und für alle, die Oliver Schmerold nicht kennen, darf ich ihn einmal ein bisschen näher vorstellen, denn er ist Direktor eines Unternehmens, das mit Sicherheit jeder von uns kennt, wenn er nur ein bisschen unterwegs ist. Er ist der Direktor vom ÖMTC und wir sehen immer wieder auf den Straßen die gelben Autos. Aber was sich hinter diesen Unternehmen verbirgt und wie digital das Ganze ist, das erfahren wir heute im Podcast. Oliver Schmerold studierte industrielle Elektronik und Regeltechnik an der TU Wien, übernahm 1996 die Referatsleitung im Büro für internationale Forschungs- und Technologiekooperationen. 1999 startete er seine Karriere in der Privatwirtschaft beim Telekommunikationsunternehmen Alcatel, wo er zuletzt in Paris als Vice President Vertical Marketing Markets Service tätig war, so dass ich das richtig ausspreche. Und seit 1. Juli 2010 ist er nun Direktor beim ÖMTC. Oliver Schmerold ist der lebendige Beweis für funktionierende Hands-on-Mentalität einer Chefetage, denn er war als Direktor schon selbst in den gelben Einsatzfahrzeugen unterwegs und hat Pannenhilfe geleistet und sieht sich intensiv auch alle Bereiche des Unternehmens an. Hallo und herzlich willkommen, Oliver Schmerold.
Ja, danke für die Einladung.
Oliver, wenn wir über die digitale Welt sprechen, dann müssen wir, ich denke mal vorweg, einfach auch über das Thema Mobilität sprechen und was sich dann alles im Bereich dieser Mobilität tut. Da sehen wir immer ganz vieles jetzt einmal. Wir sehen zumindest jetzt einmal immer mehr und mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Allerdings, wenn man so vor 5 Jahren irgendwo in Vorträgen gesessen ist, betreffend Zukunft, dann wurde uns vor 5 Jahren weisgemacht, in 5 Jahren werden wir autonom fahren schon. Von dem sind wir ja im Grunde genommen, ich denke mal, sehr, sehr weit entfernt, oder? Dass es autonomes Fahren jetzt irgendwie in Österreich gibt, dass es keinen Fahrer gibt, ich mich einfach reinsetze auf einer App, mir quasi mein Taxi bestelle, es fährt vor, ich steige ein, da sitzt niemand drinnen und bringt mich irgendwo hin. Wie weit sind wir denn generell jetzt einmal, oder wie ist eure Sicht denn, wieso sind wir nicht dort, was vor 5 Jahren vielleicht prophezeit wurde?
Ja, danke für diese erste wichtige Einstiegsfrage. Das ist eine, die uns natürlich oft gestellt wird. Grundsätzlich die Digitalisierung oder sagen wir die Möglichkeiten, die es mit diesen enorm größer und schneller werdenden Rechnerleistungen gibt, bis hin zur künstlichen Intelligenz, bietet natürlich in der Mobilität ganz, ganz neue Möglichkeiten. Das autonome Fahren, wie du es nennst, oder mir gefällt der Ausdruck hochautomatisiertes Fahren eigentlich besser, ist davon natürlich einer der Aspekte, wo sehr viel passiert. Wo stehen wir oder wo sehen wir das Ganze? Wir haben unlängst erst wieder die Pressemeldung gesehen, dass jetzt die ersten ohne Fahrer, also wirklich total automatisierten Fahrzeuge in Ländern zugelassen werden. Wir hören aber auch, dass es schwere Unfälle mit solchen Fahrzeugen gibt. Das zeigt uns einfach, dass wir hier wirklich mit einem höchst kritischen und sensiblen Bereich zu tun haben, der ähnlich wie die Luftfahrt natürlich speziellen Anforderungen unterliegen muss. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten jetzt nicht vielleicht noch einmal das 5 Jahre Horizont zu nennen, aber doch in absehbarer Zeit, also sprich noch in unserer Generation, Anwendungen sehen werden, wo Fahrzeuge automatisiert in definierten oder ja in definierten Umgebungen unterwegs sind. Was meine ich mit definierten Umgebungen? Ich meine natürlich in erster Linie Autobahnen. Warum? Weil es dort keinen Gegenverkehr gibt, eine klar abgegrenzte Richtungsfahrbahn. Es gibt keinen Querverkehr und es gibt definierte Auf- und Abfahrtspunkte. Und die Strecken dazwischen können natürlich Fahrzeuge heute schon technisch, rechtlich in gewissen Pilotbereichen ebenfalls, einer davon ist in der Steiermark, automatisiert zurücklegen. Dass diese Fahrzeuge wirklich keinen Fahrer mehr an Bord haben, also wirklich dieser letzte Schritt, es gibt ja diese 5 Stufen der Automatisierung, der letzte Schritt wäre dann die Stufe 5, wo wirklich nicht einmal mehr ein Fahr- oder Lenkeingriff möglich ist und sprich damit auch wirklich keine lenkberechtigte Person mehr im Fahrzeug ist. Diesen Schritt sehe ich persönlich äußerst unwahrscheinlich, wenn es um die Autobahnen geht. Es gibt aber, und das ist jetzt sozusagen die das andere Ende des Spektrums. Es gibt natürlich auch definierte Bereiche in Campus-Bereichen, wo eben kein anderer motorisierter Verkehr unterwegs ist und wo solche dann wirklich vollständig automatisiert sich bewegende Fahrzeuge natürlich auf dem Campus unterwegs sein können. Also das sind im Prinzip die beiden Anwendungsbereiche, wo wir hohe Automatisierung erwarten in klar definierten Hochgeschwindigkeit Autobahnbereich oder Hochleistungsbereich und im anderen, am anderen Ende des Spektrums in abgegrenzten Campus Umgebungen. Alles andere, wo man immer wieder diese netten Animationen sieht, wo die Fahrzeuge sich im normalen städtischen Verkehrsgeschehen mitbewegen, das sehe ich für nicht realistisch, weil hier ganz einfach die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern eine so hohe Bedeutung hat, dass sie wohl mit einem rein mit Computersteuerung bewegenden Fahrzeug nicht möglich sein wird.
Siehst du das jetzt eher so in einem privaten Bereich jetzt oder wird, wenn ich das so vereinfacht sagen will, auf den Autopilot zu drücken, auf der Autobahn jetzt einmal, wird es eher vielleicht im Transportgewerbe denn so sein, weil es da vielleicht auch ja gewisse Rahmenbedingungen gibt. Lenker von LKWs müssen ja Ruhezeiten einhalten und das alles. Und es gibt natürlich auch dort, speziell in diesem Bereich, auch im Transportgewerbe, auch einen sehr großen Mitarbeitermangel. Also wird es eher dort zu sehen sein oder wird es vielleicht eher wirklich im privaten Auto sein?
Es ist wie immer mit der Technik. Wenn es einmal verfügbar und ausgereift ist, dann wird sie sich ihren Weg in alle Anwendungsbereiche suchen und finden. Also ich gehe davon aus, dass wir es sehr wohl im gewerblichen, kommerziellen Bereich sehen werden. Da gibt es auch nach wie vor das Konzept des Platoonings, also dass sich mehr oder weniger LKWs digital aneinander koppeln und einer vorne steuert und der andere de facto wie auf einer Schiene, aber in dem Fall eben auf der Straße hinterher gezogen werden. Das ist natürlich auch eine Form des automatisierten Fahrens. Ich gehe aber schon davon aus, dass es diese sehr hochautomatisierten Assistenzsysteme, wenn ich es einmal so nennen darf, natürlich auch im PKW-Bereich geben wird und teilweise im Premium-Segment sehen wir es ja heute schon.
Wenn wir beim Thema Mobilität bleiben, da kommen ja mitunter auch neue Angebote, auch immer wieder mal zum Thema Carsharing, das vereinfacht wird, wo ich auch nur mehr auf die App raufgehe. Ich sitze hier in Graz, also wir haben Graz versucht, es mit einem sehr, sehr guten Angebot da draußen zu machen. Welche Angebote kommen ja noch, was zusammenhängt jetzt mit der digitalen Welt? Wie siehst du das? Werden wir Autos schon mehr teilen in Zukunft, so dass vielleicht wir nicht alle 2 bis 3 Autos besitzen, sondern wirklich nur mal ein Auto nicht und vielleicht das zweite Auto mit uns teilen mit anderen. Wie sehen jetzt da so eure, ich sage mal, Vorstellungen aus? Oder ihr habt sicherlich Testuntersuchungen wahrscheinlich genauer denn als ich. Wie wird das in Zukunft aussehen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil natürlich die Digitalisierung jetzt nicht nur den Betrieb des einzelnen Fahrzeuges automatisiert, sondern komplett neue Mobilitätskonzepte ermöglicht. Und es wird das Thema des Flottenbetriebs wird stärker werden, weil solche Flotten, oder Fahrzeuge, die hochautomatisiert sich bewegen lassen, natürlich hohe Attraktivität haben für einen Flottenbetrieb, der dann sozusagen vom Einzelnen nur mehr genutzt wird, aber nicht selbst besitzt oder betrieben wird. Also das ist mit Sicherheit so. Ob es das Carsharing, wie wir es heute kennen, sein wird oder ob es da doch noch andere Weiterentwicklungen geben wird, glaube ich, ist auch noch einiges denkbar. Carsharing hat natürlich rein rechnerisch die hohe Attraktivität und da gibt es ja unterschiedliche Studien, dass es bis zu 5 bis zu 8 individuelle Fahrzeuge ersetzen kann. Das stimmt. Das stimmt allerdings nur in einem gewissen Umfang. Das ist sozusagen nicht hochskalierbar, bis man sozusagen alle in Österreich knapp über 5 Millionen PKWs, die wir haben, durch nur ein Achtel mal so viel Carsharing-Fahrzeuge ersetzt haben. Also irgendwo hat die Skalierung natürlich ihr Ende, nämlich genau dann, wenn es um die Gleichzeitigkeit geht, um die Verfügbarkeit geht und natürlich auch insbesondere in ländlichen Bereichen, dort, wo die Nutzungsdichte nicht gegeben gegeben ist und damit, und das sehen wir jetzt schon bei vielen Modellen, das klassische Carsharing nicht wirtschaftlich ist. Denn Carsharing findet momentan in Ballungsräumen statt. Alles, was darüber hinausgeht, ist entweder nicht verfügbar oder wirtschaftlich nicht attraktiv. Also das ist sicher ein Thema, aber was ein ganz anderer Aspekt ist, der viel spannender aus unserer Sicht noch ist, ist das Thema des sogenannten Mikro-ÖVs. Also dass wir sehen, dass der klassische ÖV, der sehr starr nach Fahrplan getaktet unterwegs ist, ganz egal, ob jetzt auf der Schiene oder auf der Straße, dass dieser klassische ÖV auf der einen Seite und der Individualverkehr mit dem eigenen PKW oder Motorrad auf der anderen Seite, dass diese beiden Teile näher zueinander kommen durch die Digitalisierung und dass es dazwischen Mischformen geben wird. Wir nennen sie Mikro-ÖV-Lösungen, die sehr bedarfsorientiert mit kleineren Einheiten, also nicht der 48-Sitzer-Bus, sondern vielleicht der 9-Sitzer-Minivan, über eine App angefordert, gesteuert, also keinen fixen, sondern einen flexiblen, bedarfsorientierten Fahrplan abfährt und damit sozusagen hier die gemeinsame Nutzung solcher Einheiten ermöglicht. Und da sind wir überzeugt, dass man damit gerade in ländlichen Umgebungen kostengünstige oder effiziente Lösungen schafft, die der klassische öffentliche Verkehr, so wie wir ihn heute kennen, nicht leisten kann. Also da sehen wir durch die Digitalisierung ein ganz großes Entwicklungsfeld.
Wir haben ja gesehen, dass ein Lockdown, wie wir ihn erlebt haben, ist ja die Mobilität klarerweise am meisten jetzt einmal verändert hat oder auf einen Tag auf den anderen jetzt, weil da niemand mehr einmal unterwegs war, denn auf den Autobahnen und man hatte wieder freie Autobahnen und das alles. Wir müssen aber irgendetwas tun, nicht? Weil unsere Autobahnen sind zunehmend verstopft, wir stehen in Staus und wir müssen auch was tun wegen Klima und das alles. Was sind denn die Faktoren, die die Mobilität eigentlich so am meisten oder verändern mitunter, wo die Leute am meisten drüber nachdenken? Sind wir denn schon so weit, dass die Leute sagen, naja, aufgrund der Klimaveränderung verzichte ich jetzt auf mein Auto, oder ist es eigentlich jetzt einmal der erste Gedanke, naja, wenn der Diesel mehr als 2 Euro kostet, dann verzichte ich auf mein Auto. Jetzt sind wir zwar wieder ein paar Cent nach unten gegangen, aber was sind eigentlich so die Ereignisse, wo die Leute sagen, okay, ich denke mal drüber nach, jetzt vielleicht das zu ändern?
Also wir sehen und dadurch, da hat natürlich der erste Lockdown 20 beginnend massiv beigetragen. Wir sehen eine Änderung im Mobilitätsverhalten. Warum sind Leute mobil und warum sind sie mit ihrem eigenen Fahrzeug mobil? Es ist in erster Linie eine Notwendigkeit, weil sie mobil sein müssen. Da spielt natürlich die berufliche Mobilität eine ganz große Rolle. Stichwort Pendeln. Hier sehen wir, dass es weniger wird überall dort, wo sich Homeoffice oder Remote Office mittlerweile nach der Pandemie oder auch längerfristig jetzt durchsetzt. Viele Firmen, Unternehmen, auch die öffentliche Hand führt remotes Arbeiten als einen regulären Teil der gesamten Tätigkeit ein. Das heißt, wir sehen dadurch natürlich eine Reduktion der Berufsmobilität und die macht den Großteil aus. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch Mobilität, die in der Freizeit passiert oder die sehr stark, wir nennen es immer, soziale Mobilität ist. Also zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, gesellschaftlicher Kontakte, Nachgehen von Freizeitaktivitäten, aber natürlich auch alles, was zum Beispiel mit dem Bereich Gesundheitsversorgung, Betreuung, Angehöriger etc. betrifft. Also Gründe, warum Menschen mobil sind, gibt es vielfältig und man muss ganz einfach wirklich unterscheiden, wo kann man ansetzen. Bei der Berufsmobilität, wie gesagt, mit Sicherheit durch Homeoffice. In anderen Bereichen wird es natürlich auch ganz stark, aber das ist ein langwieriger Prozess, durch ein Überdenken unserer gesamten Raumplanungsphilosophie gehen. Denn wir haben in den letzten 30 Jahren, so selbstkritisch müssen wir sein, Infrastruktur verteilt in die Fläche hinausgebracht und diese Infrastruktur muss natürlich von Menschen erreicht werden, also sprich, sie setzen sich ins Auto. Das heißt, hier ist natürlich ein sehr analoges Thema, das man nicht von heute auf morgen ändern kann, aber wo ich doch denke, dass auch die Politik jetzt schon umdenkt, was diese Thematiken betrifft. Ja, und zum anderen natürlich die bewusstere Nutzung des Autos. Also wir sehen natürlich einen ansteigenden Nutzung von anderen Mobilitätsformen im individuellen Bereich. Wir sehen eine Zunahme des Fahrradverkehrs zum Beispiel. Wir sehen eine Zunahme des Fußverkehrs, Fußgehenverkehrs. Also das sind alles Maßnahmen, die die Menschen ergreifen. Und auch nicht zu vergessen, das Thema des gemeinsamen Nutzens oder des Mitfahrens ist auch eines, was sich verstärkt. Und auch hier wiederum digitale Plattformen ermöglichen den Zugang zu diesen oder zur gemeinsamen Nutzung dieser Fahrmöglichkeiten. Also das sind alles Maßnahmen. Ja, und hier spielt natürlich der Wunsch, einen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen zu leisten, einen wesentlichen Punkt. Und das ist aus unserer Sicht auch sehr positiv.
Gehen wir vielleicht in ein bisschen einen anderen Bereich hinein, wie digital und das alles die Leute zu euch kommen, beziehungsweise wir haben nachgelesen in eurem Leistungsbericht, dass über oder fast 1,2 Millionen Menschen, wenn sie einen Notfall haben mit ihrem Auto oder mit ihrem Motorrad oder was auch immer, euch per Telefon erreichen, aber nur ungefähr 12.000 per App mitunter. Ist es eigentlich so, dass, jetzt stellen wir uns vor, nicht, also jeder hat ein Handy in der Hand und viele Apps drauf, aber und die wenigsten telefonieren nur mehr damit, aber dennoch ist scheinbar für euch der telefonische Kontakt, dieser Kanal noch immer am ausgeprägtesten. Gibt es dafür eine Erklärung? Ist die App wird eigentlich nur runtergeladen, wenn ich sie wirklich einmal brauche, weil ich dann eigentlich einen Notfall habe und vorher gar nicht dran denke? Oder wie könnt ihr das erklären?
Also da haben wir, glaube ich, recht gute Erklärungen dafür. Zum einen einmal, man muss unterscheiden, wann stellt in unserem Fall jetzt ein Mitglied mit uns eine Verbindung her oder möchte eine Kommunikation her haben. Das eine ist der von dir angesprochene Notfall, sei es die Panne, sei es die Erkrankung im Ausland oder andere Fälle. Und das andere ist sozusagen der beratende Kontakt oder der informative Kontakt. Das sind ja zwei unterschiedliche Situationen. Was überhaupt nicht funktioniert, und das ist völlig klar getestet am Markt, auch von anderen Unternehmen, dass man eine Notfall-App hat, die man im Notfall dann erst einmal runterlädt. Weil niemand hat die Nerven, die Zeit oder die Geduld, dass er sich im Notfall, egal ob er jetzt mit dem Fahrzeug auf der Autobahn am Pannenstreifen steht oder mit Schmerzen im Hotelzimmer liegt oder wie auch immer, dass er sich einmal im App Store eine App sucht, runterlädt, registriert und dann darüber sozusagen eine Nothilfe in Gang setzt. Also da ist der Griff zum Telefon, also zur Audiotelefonverbindung nach wie vor das, was für den Menschen das Natürlichste ist. Das heißt, das ist aus unserer Sicht unabdingbar. Das ist, wenn ich eine Notsituation habe, dann möchte ich schnell mit jemandem sprechen. Und die Bekanntheit unserer Notrufnummer 120 ist ganz einfach so groß in Österreich, dass sie nicht nur von unseren bestehenden Mitgliedern in diesem Fall gewählt wird, sondern dass auch Leute, die noch nicht beim MTC Mitglied sind, auch diese Nummer irgendwie im Kopf haben und damit anrufen bei uns. Das ist völlig klar. Warum haben wir trotzdem die Möglichkeit, Nothilfe über die App anzufordern, weil wir ganz einfach ja unsere App als eine sehr, sehr leistungsstarke sehen, wo man beginnend von seinen eigenen Mitgliederdatenverwaltung über Verkehrsauskunft, also multimodale Verkehrsauskunft, bis hin zu führen eigener Reisetagebücher etc. alles abwickeln kann. Und dann muss natürlich unsere Kerndienstleistung Nothilfe auch über diese App verfügbar sein. Wir haben sie aber nie in den Vordergrund gestellt. Und dass wir jetzt schon im letzten Jahr 12.000 Anforderungen der Nothilfe über die App haben, ist aus unserer Sicht sogar überraschend hoch. Was wir aber machen in dem gesamten Nothilfeprozess ist, dass wir inzwischen den unterschiedlichen Kanälen transparent halten. Das heißt, man kann sozusagen, auch wenn der Erstkontakt über das Telefon, über den Anruf gestaltet wurde, kann dann in der weiteren Folge der Informationsaustausch mit uns über die App oder über das Webportal erfolgen. Also, und umgekehrt kann man auch sozusagen, wenn man im Online-Kanal ist, wieder sozusagen auf den Sprachkanal zurückwechseln. Das ist aus unserer Sicht ganz eine wichtige Eigenschaft, dass sozusagen das Mitglied je nach der wirklich momentanen Situation entscheiden kann, welchen Kanal benutze ich.
Also wird in Zukunft aus deiner Sicht auch ganz klar das Telefon der Kanal bleiben, wenn ich Hilfe brauche, oder?
Ich glaube, das ist in uns Menschen ganz einfach bedingt, dass man, wenn man in einer ungewohnten, unklaren Situation ist, gern mit jemandem spricht. Das ist keine Frage
mit einer Technologie,
das ist eine Frage des Menschlichen, ja, ganz einfach.
Aber auch dort mit einer Person jetzt einmal spricht, mit einer realen Person und nicht mit einem Computer, oder?
Das ist bei uns auch ein Prinzip, dass wir immer sozusagen sofort einen Call-Taker haben, der den Anruf entgegennimmt. Und wir schalten keine Computer davor. Wir haben das öfter überlegt. Das funktioniert gut bei reinen Kunden-Hotlines im Sinne von Information, Bestellungen etc. Da kann man dann natürlich viel damit kanalisieren und abfangen auf einer Notrufnummer. Und 120 ist eine Notrufnummer wie 144 oder 133. Da hat das ganz einfach nichts verloren.
Think Digital Now nun auch in eigener Sache. Ja, Think Digital Now ist nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Veranstaltungsserie. Und heuer findet der Think Digital Now Kongress am 6. Oktober im Kongress Graz statt. Und mit dabei sind ganz, ganz tolle und sehr, sehr interessante Speaker. Mit dabei ist beispielsweise Tristan Horx, der Zukunftsforscher. Und er präsentiert einiges aus seinem neuen Buch Unsere fucking Zukunft. Mit dabei ist Andreas Bierwirth, CEO von Magenta. Er führt uns in die mobile Welt mitunter ein. Und was gibt es dort Neues und Interessantes? Mit dabei ist auch Harald Gucci, CEO von Unit und Otto Versand Österreich, einer der größten Versandhändler. Und ich bin sicher, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in die E-Commerce-Welt. Sandra Thier ist mit dabei. Sandra Thier, früher oder sehr bekannt als TV-Moderatorin in Deutschland, aber seit einigen Jahren hat sie in Österreich eine Agentur und beschäftigt sich in dieser Agentur ganz, ganz stark mit dem Thema Influencer-Marketing und sie bringt Consti mit. Und Consti hat auf TikTok mittlerweile fast 30 Millionen Follower. Hermann Ehrlich ist mit dabei. Hermann Ehrlich ist General Manager von Microsoft Österreich. Und es gibt noch ein paar andere Gäste, auf die ich ganz stolz bin, dass die nach Graz kommen. Zum einen mit dabei ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern von Flixbus. Und ich glaube, alle kennen die grünen Flixbusse, die über die Autobahnen fahren. Flixbus ist aber mittlerweile in fast 40 Ländern der Welt vertreten und ist ein umfassender, ja, bald Weltkonzern, denn auch. Denn sie sind mittlerweile, glaube ich, auf 3 oder 4 Kontinenten vertreten. Ja, und dann kommt auch noch Christian Solmecke und er ist ja der bekannteste deutsche Rechtsanwalt, denn er hat auf YouTube bald 1 Million Abonnenten. Es wird ein spannender Tag, 6. Oktober, Kongress Graz. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Jetzt haben wir vorher schon drüber geredet und du hast es gesagt, das Mobilitätsverhalten ändert sich ja auch. Ne? Da sind mehr Leute auf Fahrrädern unterwegs, auf E-Bikes unterwegs, auf Rollern unterwegs. Aber es ist auch so in meiner Wahrnehmung jetzt einmal, dass es bei jungen Leuten vielleicht vielfach der Führerschein gar nicht mehr so das Wichtigste ist. In meiner Generation oder in meinem Alter war es so, wenn du 18 warst, musstest du an dem Tag den Führerschein abholen, nicht bei der Bezirkshauptmannschaft. Das musste so sein quasi. Jungen Leuten ist es vielleicht gar nicht so wichtig und alle machen gar nicht mehr den Führerschein. Aber dennoch wächst eure Mitgliederzahl, obwohl vielleicht gar nicht mehr so viele Leute jetzt mit einem Auto oder mit einem Motorrad unterwegs sind. Wieso wächst ihr noch immer? Okay, Österreich wächst auch, nicht? Aber wieso wächst ihr noch immer?
Genau, also einen Grund hast du eh schon selbst genannt, die Bevölkerung in Österreich wächst. Wir werden auch Gott sei Dank älter und damit haben wir auch Mitglieder länger bei uns und damit haben wir natürlich schon eine Wachstumsquelle ist die Bevölkerungszunahme. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich auch versuchen, uns als einen umfassenden Mobilitätsclub zu präsentieren, der auch die Nutzung einer Mitgliedschaft abseits des eigenen Autos in den Vordergrund stellt. Das fängt natürlich gerade beim Schutzbrief an. Ich kann mit dem Schutzbrief in ganz Europa unterwegs sein, unabhängig davon, ob ich mit dem eigenen Auto oder überhaupt mit einem Auto unterwegs bin oder anders, sei es mit der Bahn, sei es mit dem Fahrrad, wie auch immer unterwegs bin. Ich kann die Leistungen des ÖMTC in Anspruch nehmen. Und gerade das Thema Fahrrad ist eines, das wir ganz massiv forcieren. Wir haben in ganz Österreich mittlerweile auch die Bannernhilfe für Fahrräder. Das heißt, jedes ÖMTC-Mitglied, das mit seinem Fahrrad ein Problem hat, einen technischen Defekt hat, eine Panne hat, kann den ÖMTC anrufen und ihm wird geholfen. Also wir gehen da sehr stark auch in die anderen Mobilitätsmode hinein. Und das der letzte Punkt, weil du zu Beginn den Führerscheinbesitz angesprochen hast. Ja, das stimmt. Das ist aber zum einen ein städtisches Phänomen. Kein Jugendlicher, der am Land aufgewachsen ist oder am Land wohnt. Und Land meine ich auch schon Bezirkshauptstädte. Also da lasse ich jetzt wirklich nur mal den Großraum Wien und maximal noch die Landeshauptstädte außen vor. Der Rest des Landes, jeder Jugendliche, der dort wohnt, braucht und will einen Führerschein, weil er es ganz einfach für seine berufliche und Freizeitmobilität sonst ganz, ganz schwierig wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch im städtischen Bereich sehen, dass junge Leute vielleicht nicht so, wie du gerade geschildert hast, mit 18 unbedingt den Führerschein benötigen und haben wollen, dass sie aber später, und das kann durchaus auch in den 30er Jahren sein, dann sehr wohl die Notwendigkeit sehen, weil eine Familiengründung, weil ein Umzug, weil vielleicht sozusagen das Mitfahren bei der älteren Generation und so weiter wegfällt, eintritt und dann ist der eigene Führerschein sehr wohl wichtig. Also wir sehen auch, dass die Ausstellung von Neuführerscheinen in Österreich auf einem relativ konstanten Niveau ist.
Interessant war jetzt für mich dabei zu erfahren, dass ich, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und da ein Problem habe, auch den ÖMTC anrufen kann. Wie weit geht das? Oder das eine ist das Fahrrad. E-Bike, ja, ist auch ein Fahrrad. Aber wie weit geht das jetzt noch? Geht das auch in Richtung E-Scooter? Da gibt es ja im Moment ja schon die verschiedensten und verrücktesten Formen jetzt einmal, diese E-Scooter denn auch, beziehungsweise auch die verschiedensten Formen von E-Bikes, ne, die quasi als E-Bike irgendwie unterwegs sind, aber eben ausschauen eigentlich als wie Roller oder dergleichen und nur so alibimäßig noch Drehter oben haben und mit, bis zu 25 km/h dürfen sie fahren, nicht? Man ist nicht immer sicher, nicht? Sind es wirklich nur 25? Wie weit geht das?
Unsere Nothilfe geht sehr weit und wir haben da immer sozusagen die Bedürfnisse und die Mobilität des Mitglieds, der Person im Fokus. Ja, das heißt, wenn unser Mitglied unterwegs ist mit einem wie auch immer gestalteten Verkehrsmittel und dort ein Problem hat, dann kann es uns anrufen. Das heißt jetzt nicht, dass wir unbedingt immer dieses Verkehrsmittel flott machen können. Das können wir nicht schaffen. Wir versuchen es bei Fahrrädern sehr stark. Also wir haben unsere Bahnentechniker alle auf Fahrradtechnik geschult. Die haben auch entsprechendes Werkzeug und teilweise Ersatzteile, also sprich Schläuche, Bremsseile etc. mit. Also das können sie machen. Auch bei E-Bikes natürlich. Wir haben aber natürlich irgendwo unsere Grenzen. Aber das heißt noch immer nicht, dass wir das Mitglied dann sprichwörtlich im Regen stehen lassen, sondern wir transportieren das Mitglied und sein Verkehrsgerät an einen Ort, von wo es weiterkommt. Also alleingelassen wird niemand. Ob wir wirklich vor Ort alles flott bekommen, das ist natürlich etwas, was wir nicht hundertprozentig zusagen können, weil, wie du auch richtig ausgeführt hast, das Variantenreichtum der Fahrzeugarten immer größer wird. Aber grundsätzlich, die Philosophie ist, die Person, der Mensch ist bei uns Mitglied und wenn er oder sie ein Problem hat, dann suchen wir eine Hilfe und eine Lösung.
Wie siehst du eigentlich so jetzt einfach einmal dieses steigende Problem eben von diesen E-Scootern, E-Rollern oder so etwas, die einfach vielfach in Fußgängerzonen unterwegs sind? Da dürfen sie in den meisten ja fahren, aber wenn man raustritt vielfach, und das passiert bei mir immer wieder, wenn ich rausgehe aus der Haustür, aus der Bürotüre jetzt, dann sind die auch auf dem Gehsteig unterwegs, was sie eindeutig ja nicht dürfen. Wie siehst du das? Gibt's da... Zum einen gibt es ja Gesetze, aber zum anderen vielleicht noch ein bisschen mangelhaft, weil in Fußgängerzonen, ja, ich denke mir immer, es steht irgendwo Schritttempo, aber ich werde von hinten dann immer angeklingelt, angehupt. Also im Grunde genommen dürfte er mir nicht überholen, weil ich gehe ja Schritttempo. Braucht es da noch mehr Regeln oder ist es denn so, dass es den Leuten, ja, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es den Leuten vielfach einfach wurscht ist und dass sie sich ja eben bewusst denn die Regeln halten auch. Was braucht es da, damit die einzelnen Verkehrsteilnehmer, Schwächere, wir haben es im Straßenverkehr genauso, ne, mit Autos und Fahrrädern. Was braucht es da eigentlich noch, damit es ein bisschen harmonischer wird?
Also mehr Regeln ist nicht unsere Philosophie. Wir haben jetzt erst unlängst vor einigen Wochen die letzte Novelle oder die jüngste Novelle für die Straßenverkehrsordnung passiert und die ist in Kraft getreten. Die hatte zum Ansatz ganz massiv die Steigerung oder die Attraktivierung der aktiven Mobilität, also insbesondere des Fahrradfahrens. Das heißt, viele Regelungen in der StVO begünstigen jetzt das Fahrradfahren, was aus unserer Sicht gut ist. Wir sagen aber, die Regeln müssen so einfach oder so verständlich sein, dass sie von jedem eigentlich intuitiv befolgt werden, weil niemand von uns liest eine StVO-Kundmachung. Ja? So klar, so ehrlich müssen wir uns sein. Und damit bleibt am Ende des Tages eigentlich über, dass wir uns alle selbst an der Nase nehmen müssen und rücksichtsvoller miteinander umgehen. Und das kann man in kein Gesetz reinschreiben. Ja, wir müssen ganz einfach, und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, der wir, glaube ich, alle gemeinsam entgegenwirken sollten, indem wir uns selbst rücksichtsvoller verhalten. Und das geht in alle Richtungen. Ja. Und man muss ja nur an sich selbst einmal schauen, wie verhalte ich mich, wenn ich in meinem Auto sitze, wie verhalte ich mich, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze und wie verhalte ich mich, wenn ich als Fußgänger unterwegs bin. Ist für mich ein Rotlicht in allen drei Fällen gleich bedeutend oder sehe ich das Rotlicht des Fußgängers vielleicht doch etwas anders als als Autofahrer? Und wenn man da etwas ehrlich zu sich ist, kommt man schon darauf, dass viele dieser von dir angesprochenen Konfliktpunkte durch uns produziert sind, daher auch durch uns zu lösen sind und nicht durch Gesetze zu lösen sind.
Da hast du vollkommen recht, da sollte man sich selber mal beobachten auch und vielleicht muss ich mir beim anderen einen oder anderen Punkt selber mal ein bisschen an der Nase nehmen auch, nicht? Und mir eingestehen, dass ich als Fußgänger ja doch ein bisschen anders unterwegs bin, so wie du ja sagst, als wir als Autofahrer denn auch. Kommen wir vielleicht einmal ganz zu einem anderen Punkt. Ich bin ja selbst bei euch Mitglied seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ja mitunter und ich bekomme eines auch immer wieder, eure Zeitung und euer Magazin nach Hause zugesandt, die Autotouring, die eben kenne ich seit Jahrzehnten mitunter auch. Ich selbst bin ja auch in dieser Branche tätig, komme aus einem Verlagshaus. Wir machen immer noch Magazine auch und Kundenmagazine für große österreichische Unternehmen. Und genau in dieser Branche sind wir im Moment auch sehr, sehr gefordert, weil es gibt enorme Preissteigerungen, was das Thema Print betrifft. Aber es gibt auch seit vielen Jahren Rückgänge bei den Inseraten, also Einnahmenrückgänge bei Inseraten. Wie geht's denn euch jetzt einmal dabei? Ihr habt Hunderttausende über oder Millionen Mitglieder und demzufolge riesengroße Auflagen und natürlich enorme Kosten. Wie geht ihr damit um jetzt mit dieser Kommunikation, mit dieser traditionellen Kommunikation mit Autotouring?
Das ist eine ganz spannende Frage, mit der wir uns natürlich permanent beschäftigen, auch schon vor der jetzigen Energiekrise und Papierknappheit, sondern auch davor sozusagen schon, finden wir ein Substitut, ein digitales Substitut, das uns die gleiche Aufmerksamkeit bei unseren Mitgliedern bringt, als es momentan der Autotouring leistet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir bis dato nicht geschafft. Der Autotouring hat diese, und zwar jetzt die Print-Version des Autotouring, hat diese sensationelle Eigenschaft, dass sie eine durchschnittliche Lesedauer von an die 20 Minuten hat im Copy-Test und dass sie auch einen relativ hohen Mitlesefaktor hat. Und das ist natürlich etwas, was du mit einem digitalen Medium nicht erreichst. Ja. Das heißt, wir sehen den Autotouring auch auf Sicht gesehen nach wie vor als das mediale oder als das Leitmedium des ÖMTC, an dem sich alle anderen mehr oder weniger wie kleine Satelliten herumscharen. Aber ohne dem Autotouring als den großen Stern in der Mitte meinen wir, dass es nicht funktionieren würde. Der Autotouring erscheint 11-mal im Jahr. Wir haben eine Auflage von rund 1,9 Millionen Exemplaren jedes Mal, haben über 2 Millionen Leser laut Medienanalyse. Und wie begegnen wir der aktuellen Situation? Wir haben die Heftumfänge jetzt einmal reduziert. Das heißt, die Ausgaben haben nur mehr 60 Seiten. Das ist einmal die erste Maßnahme, die natürlich wirkt. Wir wollen nicht die Anzahl der Ausgaben reduzieren. Wir halten die 11-mal pro Jahr erscheinende Frequenz für notwendig und richtig. Und was das Inseratengeschäft betrifft, ja, natürlich, da geht es uns wie allen anderen Medien. Und das ist sehr konjunkturabhängig. Und am Ende des Tages wird der Autotouring immer ein Medium sein, das zu einem Teil durch Inserate finanziert ist, Erlöse finanziert ist, zum anderen Teil aber aus den Mitgliedsbeiträgen, weil es ja auch die Zeitschrift für unsere Mitglieder ist, finanziert wird.
Apropos Mitgliedsbeiträge, es wird alles rundherum teurer, denn auch nicht, müsste da das auch irgendwie anpassen, wie es viele andere klarerweise müssen, weil ja, ihr könnt auch nicht alle Kosten schlucken, nicht? Und klarerweise, ihr seid auch abhängig von Energie und dergleichen. Auch darüber wird er wahrscheinlich nachdenken, oder?
Das ist natürlich ein Thema, das wir in dieser Dynamik, wie wir es jetzt alle gerade die letzten Monate schon erleben, die letzten Jahre nicht hatten. Wir haben eine sehr gut eingeführte Regelung, die von der Generalversammlung des ÖMTC beschlossen wurde, nämlich dass die Mitgliedsbeiträge im durchschnittlichen Jahres-VPI erhöht werden. Und das wird auch sozusagen fürs nächste Jahr, also für 2023 so sein. Das heißt, unsere Mitglieder werden und hoffentlich auch positiv honorieren eine signifikant geringere Anhebung des Mitgliedsbeitrags erfahren, als wir aktuell gerade in der öffentlichen Diskussion in anderen Bereichen sehen. Und wir sind bereit als Verein, diese zusätzliche budgetäre Anspannung zu stemmen, also sprich noch effizienter zu arbeiten, Ausgaben noch genauer zu hinterfragen und am Ende des Tages mit einem Realbudgetverlust, den wir haben werden, trotzdem die Leistungen bringen zu können.
Es ist auch so, dass der ÖMTC, und das wissen jetzt vielleicht nicht immer alle, nicht, aber auch andere Dienstleistungen anbietet. Eine ganz interessante dabei ist, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so reinpasst, ist, dass ihr auch 20 Reisebüros in Österreich betreibt. Wie passt es eigentlich mit ÖMTC zusammen, dass ihr Reisebüros betreibt und woraus ist das eigentlich einmal entstanden?
Ja, der ÖMTC ist ja nun mal ein Mobilitätsclub. Das heißt, Reisen, Tourismus war immer schon Teil des ÖMTC. Einer unserer beiden Vorläuferorganisationen war ja der österreichische Touring Club. Also das war ja im Prinzip die Vereinigung, die sich mit internationalen Reisen und Tourismus beschäftigt hat. Wir haben ja aus dieser Zeit auch nach wie vor das Thema oder betreiben die internationalen Reisedokumente gemeinsam mit unseren Partnerclubs. Wir haben hier von der UN auch die Erlaubnis, den internationalen Führerschein auszustellen, die Zolldokumente etc. Also wir haben hier ganz einfach wirklich eine lange Tradition, wenn es um internationale Mobilität und um Tourismus geht. Und das Reisebüro gibt es auch schon sehr lange bei uns und wir sind hier natürlich gewerblich tätig. Also wir sind hier völlig gleichgestellt mit jedem anderen Reisebüro. ÖMTC war auch lange Jahre Reiseveranstalter. Wir haben eigene Reisen veranstaltet. Das haben wir aus mehreren Überlegungen aufgehört. Das heißt, wir haben hier Kooperationen mit Reiseveranstaltern, aber so Kooperationen, die auch immer wieder spezielle Clubreisen für unsere Mitglieder anbieten. Und wir sehen uns einfach das Thema Reisen und Reisen mit dem ÖMTC als einen ganz an wichtigen Teil in unserem gesamten Clubangebot. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass wir gerade in der Corona-Pandemie die ersten waren, die Storno-Bedingungen bei Corona-bedingten Ausfällen massiv konsumentenfreundlich gestaltet haben und auch darauf eingewirkt haben, dass die gesamte Branche diesen Weg mitgeht.
Jetzt ist es ja so, dass man flexibel sein muss in Zeiten wie diesen, was Corona betrifft, leider auch was Kriege betrifft und das alles. Merkt ihr, dass die Leute wieder lieber ins Reisebüro gehen, als wie selbst alles individuell zu buchen, einen Flug zu buchen oder ein Hotel zu buchen über irgendwelche Portale? Ist es denen lieber, ich gehe wieder ins Reisebüro, weil da bin ich besser abgesichert?
Also das ist eine Entwicklung, die wir sehr wohl sehen, wobei natürlich auch um jetzt wieder den Konnex zur Digitalisierung zu finden, natürlich der Online-Vertrieb von Reisen kontinuierlich anwächst, auch bei uns, Gott sei Dank. Also wir haben mittlerweile doch einen beträchtlichen Teil unserer Buchungen erfolgt online, aber trotzdem immer noch sozusagen mit der Sicherheit, dass ich bei einem Reisebüro gebucht habe und im Fall eines Ausfalles oder eines Dornos seitens des Veranstalters hier andere rechtliche Möglichkeiten habe, als wenn ich alleine quasi nur ein Flugticket oder über eine der bekannten Plattformen nur ein Hotel zum Beispiel gebucht habe.
Ist es so, dass ihr vielleicht diesen Bereich noch ein bisschen ausbauen wollt, weil ihr habt ja tolle Kanäle. Wenn ich das Magazin habe, Autotouring, das monatlich 2 Millionen Menschen denn mitunter auch erreicht da draußen, dann habe ich da natürlich auch eine tolle werbliche Plattform, die ja traditionelle Reisebüros und Reiseveranstalter ja mitunter gar nicht haben, sodass ich relativ nah beim Kunden denn auch bin, weil ihr seid ja 20 Reisebüros, das ist schon eine richtig gute Menge denn auch, da zählt ihr ja klarerweise auch zu den größeren mit dazu auch. Und es ist ein Geschäftsfeld, das ja in Zukunft auch ja erwartet wird, wenn die Corona-Delle jetzt wieder mal vorbei ist, ne, also das Reisen stetig steigen wird auch. Ist das etwas, wo ihr sagt, okay, da wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Energie reingeben?
Ja, natürlich. Also das Thema ist für uns ein Wachstumssegment und wie wollen wir es angehen? Wir wollen ja natürlich die persönliche Beratung weiter in den Vordergrund stellen. Die muss aber jetzt nicht in 120 Filialen stattfinden. Wir machen ganz viel über Telefon und wie gesagt auch immer mehr über online. Aber am Ende des Tages immer mit einer Person auf der anderen Seite, mit einem gut ausgebildeten Berater des ÖMTC. Und wir wollen natürlich unsere Kompetenz, die wir grundsätzlich im Bereich touristischer Beratung haben. Wir waren auch, glaube ich, die Organisation in Österreich, die umfassendsten und aktuellsten Reiseinformationen rund um Corona-Maßnahmen international auf unserer Homepage hatten oder in unserer App hatten, dass wir diese Kompetenz, die wir aus dem Clubbereich haben, mit dem Anbieten von Reisen im Reisebüro noch stärker verschränken, sodass unsere Mitglieder ganz einfach wirklich bei uns ein Angebot vorfinden, was sie bei anderen Reisebüros in dem Umfang nicht vorfinden.
Wir haben vorher darüber geredet, über euer Magazin, wie ihr mitunter mit euren Kunden kommuniziert und dass da jetzt das Magazin noch immer der wesentlichste oder der Kernpunkt den auch ist. Aber gehen wir vielleicht auch noch einmal ein bisschen zurück. Wir haben einmal in einem Interview gefunden, auch von dir, dass du sagst, das Geheimnis des Erfolges ist ein funktionierendes Team und das ist die Kommunikation im Unternehmen. Wie kommuniziert ihr denn im Unternehmen? Weil ihr seid natürlich ein Unternehmen, das, ja, es gibt eine Zentrale, es gibt eine Landeszentrale mitunter, aber da draußen in den Bezirken dann wieder die einzelnen Stellen. Viele Mitarbeiter sind draußen unterwegs. Wie funktioniert Kommunikation, digitale Kommunikation eigentlich beim ÖMTC? Wie seid ihr verbunden miteinander?
Also wir haben natürlich auch sämtliche digitalen Möglichkeiten bei uns eingeführt. Also wir arbeiten auf einer ohne jetzt Werbung zu machen, Microsoft 365 Basis. Wir haben MS Teams vollständig ausgerollt. Das heißt, wir können sehr gut One-to-One kommunizieren über diese Kanäle. Wir können sehr gut Teams-Meetings abhalten und wir gehen sogar so weit, dass wir Townhalls, also Meetings, wo sich 1000 und mehr Mitarbeiterinnen einwählen, über diese Plattformen abhalten. Also das, was wir früher nur an einem Standort machen konnten und quasi immer das Problem hatten, wie erreichen wir gleichzeitig unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den angesprochenen vielen dezentralen Standorten. Das haben wir mittlerweile dank der die Technologie in den Griff bekommen. Wir haben eine eigene Mitarbeiter-App zum Beispiel, auch wo Mitarbeiterinnen Neuigkeiten erfahren, wo sie Tutorials durchmachen können, wo sie mit ein paar Gamification-Elementen sozusagen auch mit Quizzes Punkte erreichen, um sich sozusagen aktuell das Wissen aufrechtzuerhalten. Also wir haben da wirklich, wirklich sehr viel gemacht, versuchen aber trotzdem natürlich den persönlichen Kontakt nicht abreißen zu lassen. Also sowohl meine persönliche Präsenz, aber auch die vieler Führungskräfte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort ist ganz essentiell. Und ich sage immer, das Digitale kann das Ganze ergänzen, kann quasi das das Grundrauschen abbilden, aber diese wichtige persönliche Begegnung, die es auch ab und zu im Jahr geben muss, die kann es natürlich nicht vollständig ersetzen.
Wann hast du persönlich zum letzten Mal die Nummer 120 gebraucht?
Das ist eine gute Frage. 120 habe ich schon länger, Gott sei Dank, nicht mehr gebraucht, aber ich habe die Schutzbrief-Nothilfe gebraucht, also die Nummer aus dem Ausland, weil ich auf der kroatischen Autobahn einen Kühlerschaden hatte. Und das hat dann aber auch wunderbar funktioniert.
Ich kann den Schutzbrief persönlich nur empfehlen, denn ich hatte mal einen Unfall in Österreich auch und musste dann ins Krankenhaus. Das war wirklich meiner Familie, der gesamten Familie, sehr, sehr gut geholfen worden, muss ich wirklich sagen. Kann ich nur bestens weiterempfehlen. Auch. Lieber Oliver, herzlichen Dank in den Einblick vom ÖMTC. Da waren spannende Antworten mit dabei und ein paar Sachen waren für mich sogar neu, nicht? Weil wenn ich nämlich mit einem Fahrrad unterwegs bin, dass ich sogar da den ÖMTC anrufen kann, falls ich denn Hilfe brauche. So, wie immer zum Abschluss gibt es vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Und die Frage stelle ich eigentlich fast jedem meiner Gäste. Was sind denn so deine Lieblings-Apps am Handy? Und bitte nicht verwechseln mit der meistgenutzten App. Die ist meistens nicht die Lieblings-App oft.
Ja, die meistgenutzte App ist die Outlook-App, wo man sozusagen auf den Firmen-Mail-Server kommt.
Die genau. Ist nicht immer die Lieblings-App.
Genau. Nein, ich verwende natürlich sehr gerne die News-Apps. Also ich habe Abos von mehreren österreichischen News-Portalen und die habe ich natürlich auch sehr, sehr oft in der Verwendung und auch gerne in der Verwendung. Ansonsten eine Lieblings-App von mir ist natürlich meine Garmin Connect-App, wo ich meine sportlichen Tätigkeiten tracke und dann natürlich auch im Freundes- und Familienumfeld benchmarken kann.
Verstehe. Der ÖMTC ist ja 365 Tage im Jahr, 24 Stunden erreichbar. Aber wann warst du persönlich einmal 3 Tage offline?
Puh, das ist eine gute Frage. Also den Zeitraum, glaube ich, hat es in meinen mittlerweile 12 Jahren beim ÖMTC noch nicht gegeben.
Lieber Oliver, herzlichen Dank für das Interview. Wie vorher schon erwähnt, danke für die tollen Antworten mit dabei.
Vielen Dank, danke für die Möglichkeit. Alles Gute.
Danke dir. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, sicherlich auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.